Was soll ich da groß sagen? Der Starbucks sitzt hier links neben mir, von euch aus gesehen rechts. Titel ist, dem Überwachungsstaat von der Schippe springen. Und deine Bühne, dein Talk, Starbucks, gib Gas.
Das war's schon.
Das war's schon.
Lame.
Na komm, das geht um dich und nicht um mich.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk heute Abend. Vorneweg so ein kleiner Disclaimer. Ich habe versucht, in den letzten zwei Wochen die Slides zu machen. Ist natürlich irgendwie erst heute was geworden. Von daher seht es mir nach, wenn irgendwie an einer oder anderen Stelle ein bisschen was komisch aussieht oder ich nicht gerade weiß, was ich zu der Folie sagen soll. Prinzipiell geht es darum, ein paar Techniken oder Technologien des Überwachungsstaats aufzuzeigen und zu versuchen, klarzumachen, wie man diese Technologien entweder verhindern kann oder ihnen entgehen kann oder vielleicht sogar sie gegen den Staat selber zu richten. Und wir fangen einfach gleich mal an mit Überwachungskameras. Das ist ja irgendwie so ein guter Einstieg, kennt ja jeder, hängen an irgendwie allen Ecken und Enden. Das Problem mit Überwachungskameras heutzutage ist, dass sie halt nicht nur Bilder aufzeichnen, sondern wenn dann ein Rechner hinten dran hängt, die Rechner auch diverse andere Sachen tun können. Irgendwie es geht los mit einfachen Bewegungsprofilen, also hier das Bild auf der linken Seite, wo sie halt einfach gucken, also wo eine Person praktisch angeklickt wird und dann wird sie halt komplett durchs Bild getrackt. Und bei den Kameras irgendwie in Großstädten, wo du halt wirklich an jeder Straßenecke irgendwie mehrere Kameras hast, kann man irgendwie wunderbar von Hauseingang bis Arbeitsplatz bis wohin auch immer die Leute verfolgen. Wurde auch schon des Öfteren gemacht, so gerade irgendwie in irgendwelchen Mordfällen ist das dann irgendwie öfter mal in der Presse, wo sie halt irgendwie auch mit den Überwachungskamerabildern dann tatsächlich Leute vom Tatort nach Hause zurückverfolgt haben und dabei nicht nur auf Kameras zurückgegriffen, die der Staat oder staatliche Institutionen oder irgendwie staatliche Betriebe irgendwie aufgehängt haben, sondern die gehen dann tatsächlich auch zu Späti-Besitzern und fragen die nach Überwachungskameras, Videos und gucken danach. Mit dem Computer geht da halt auch noch ein bisschen mehr. Inzwischen gibt es auch schon Feldtests zum Erkennen von auffälligen Verhalten, also sowas wie jemand rennt auf dem U-Bahnsteig oder lässt irgendwie einen Koffer stehen und geht dann weiter. Das kann inzwischen irgendwie relativ gut schon automatisch gefleckt werden und dann geht halt die rote Warnleuchte an. Einfach aus dem Grund, weil halt irgendwie bei den 10.000 Kameras irgendwie in der Stadt kann man natürlich irgendwie gar nicht mehr wissen, also kann man als Mensch gar nicht mehr irgendwie alle Sachen überwachen, sondern braucht halt Hilfe von Computern. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, es gibt mehrere Projekte, die Kameras erfassen in den Städten, also Kameras selber, Kamerablickwinkel, irgendwie Zoom-Stufen oder sowas. Und dann dementsprechend gibt es dann auch Google Overlays oder irgendwie halt von OpenStreetMap Overlays, wo du halt sagen kannst, du willst von Punkt A nach Punkt B und der berechnet dir eine Strecke, wo du halt an keiner Kamera vorbeikommst. Eine andere Sache, die man mit Kameras machen kann, also auch schon mit Kameras, die im öffentlichen Straßenverkehr oder irgendwie an Bahnhöfen irgendwie stehen, ist Gesichtserkennung. Läuft gerade in Berlin-Südkreuz ein großer Feldtest. Ergebnisse gibt es natürlich noch nicht, ist angeblich total super, was ich ein bisschen bezweifle. Also die letzten Versuche irgendwie in Mainz vor 5, 6, 7 Jahren haben irgendwie katastrophale Ergebnisse geliefert, also sowas wie 80% Fehlerkennungsrate unter schlechten Lichtbedingungen. Mal gucken, ob sie die Ergebnisse noch rausrücken von dem Test, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir da irgendwie im Bereich von größer 80% Erkennungsleistung sind und 80% Erkennungsleistung heißt halt irgendwie 20% Fehler und 20% Fehler heißt, dass irgendwie bei so einem Bahnhofsdurchsatz irgendwie halt mehrere tausend Leute am Tag irgendwie als potenzielle Terroristen oder was auch immer gefleckt werden. Was kann man tun, um dieser Überwachung entgegenzutreten oder irgendwie halt sich den Kameras zu entziehen? Skimaske ist natürlich irgendwie das Erste, aber es gibt halt irgendwie auch viel einfachere Möglichkeiten. Hier auf der linken Seite habe ich mal ein paar Bilder von der Mustertafel zum E-Pass damals, also für das biometrische Foto rausgesucht. Und die Sachen, die hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet sind, sind halt für das Foto im biometrischen Pass halt irgendwie nicht zulässig, weil halt dann die Gesichtserkennung nicht funktioniert. Aus dem Grund, also wenn man halt Gesichtserkennung also nicht erkannt werden will, kann man sich irgendwie an der Tafel schon mal ziemlich gut orientieren und halt zum Beispiel ja, die Haare ins Gesicht fallen lassen, Sonnenbrillen ist auch immer gut, Verschleierung und so weiter. Oder halt wie auf der rechten Seite Brillen mit dicken Rändern. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Studie, wo plötzlich auffälligerweise sehr viele Leute fehlerhaft erkannt wurden, die halt so Hornbrillen tragen oder Brillen mit dicken Rändern, hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass der Gesichtserkennungsalgorithmus, der sucht sich natürlich markante Punkte in dem Gesicht aus und irgendwie hat die Brillenränder als markanten Punkt gesehen und deswegen halt irgendwie alle Leute, die so Brillen aufhaben, irgendwie als eine Person erkannt. Was man noch machen kann, ist Gesichtsbemalung, Gesichtstattoos, wie auch immer. Hier auf der linken Seite auch wieder irgendwie oben mit den halt Dreiecken da irgendwie raufgeschminkt, dann wird die Person nicht mehr erkannt. Oder halt irgendwie auf der rechten Seite halt so wirklich creepy Augen aufmalen. Damit kommen halt irgendwie Systeme auch nicht klar. Eine andere Möglichkeit, da die meisten Kameras im Infrarotbereich oder im nahen Infrarotbereich irgendwie noch aktiv sind, kann man halt praktisch Gegenlicht erzeugen. Da hat irgendwie, die Japaner sind da auch immer irgendwie ganz vorne mit dabei mit irgendwie so fancy Gadgets, haben so Brillen, Privacy Glasses entwickelt, wo halt einfach um die Augen rum oder also auf den Brillenrändern Infrarot-LEDs irgendwie angebracht sind. Das heißt irgendwie im normalen, also das menschliche Auge sieht die halt nicht, das heißt, es sieht aus wie eine Brille mit irgendwie ein bisschen dickeren Rand. Allerdings, wenn man die LEDs einschaltet, strahlen sie halt irgendwie so hell über das Gesicht drüber, dass die Person selber halt irgendwie nicht mehr erkannt werden kann von den Kameras. Hier ist jetzt, also eigentlich nicht so wirklich, um zu zeigen, dass man halt irgendwie die Technik über oder der Technik entgehen kann, aber mal zu zeigen, dass die Technik halt irgendwie auch so von sich aus fehleranfällig ist. Und da ich irgendwie eigentlich aus dem Bereich von der Biometrie herkomme oder Überwindung von biometrischen Systemen, habe ich die Folie mal mit eingehängt, weil die irgendwie auch sehr schön zeigt, wie anfällig die Systeme sind. Hier geht es um eine Gesichtserkennung und vor allem um die Lebenderkennung von Gesichtserkennung. In dem Fall ist Lebenderkennung heißt, dass er das Augenzwinkern als Beweis dafür nimmt, dass kein Foto davor gehalten wird. Das ist ein Kollege von mir, da oben in der rechten Ecke sieht er jetzt das grüne Auge, was hat irgendwie gesagt, blinzel mal, beziehungsweise blau sagt blinzel mal und grün sagt, du hast geblinzelt, ich habe dich irgendwie als lebende, also als Gesicht erkannt. Was wir gemacht haben ist, wir haben halt irgendwie einfach ein Foto genommen, haben das ausgedruckt, was eigentlich nicht funktionieren sollte. Jetzt sehen wir gleich, das Gesicht wird schon mal erkannt und jetzt fordert er uns gleich auf, irgendwie ja mal zu blinzeln, mit dem blauen Auge da oben in der Ecke gleich. Und wir blinzeln nicht, aber haben so einen Stabilo-Stift irgendwie kurz davor gehalten, der halt zufälligerweise irgendwie Hautfarben hat und diese Lebenderkennung halt einfach guckt, irgendwie ist da die schwarzen Pixel von der Pupille da und wenn sie halt für eine kurze Zeit nicht da ist, dann ist irgendwie halt die Lebenderkennung, denkt halt irgendwie, die hat geblinzelt und ja, so einfach ist das. Auch noch eine ganz lustige Idee ist Bildmanipulation selber. Geht inzwischen so weit, dass man das halt wirklich nicht mehr voneinander, also von echten Menschen unterscheiden kann. Was sie hier tun ist, gibt es einen Scanner, der das Gesicht abtastet und praktisch die Mimik aufnimmt und dann halt die Mimik auf ein vorgefertigtes Foto einfach aufspielt. Das heißt irgendwie so Sachen wie, man kann halt Tagesschausprecher oder sowas irgendwie einfach Satz in den Mund legen, wenn man halt irgendwie die Sprache zusammenstellt und irgendwie halt sogar lippensynchron sich bewegen oder Mastercard hat ein biometrisches System entwickelt, was halt irgendwie auch so Sachen, also als Lebenderkennung auch sagen, blinzel mal oder irgendwie lach mal in die Kamera oder mach mal ein trauriges Gesicht. Und das kann man halt irgendwie mit dem System irgendwie auch relativ einfach überwinden. Der nächste etwas größere Punkt ist der elektronische Reisepass bzw. RFID-Systeme im Allgemeinen. RFID-Systeme funktionieren so, dass man halt in der Regel eine Antenne hat, also den Sender, der halt mit dem kleinen Chip redet, der halt unter anderem auch im Personalausweis oder im Reisepass drin sind. Und das funktioniert halt nur, wenn man halt nah genug an das Lesegerät rankommt. Das heißt, normalerweise haben die so Auslesereichweiten von 20 Zentimetern oder sowas in der Art. Das Problem ist, dass man da gewisse Technik anwenden kann, um das halt irgendwie auch aus größerer Entfernung auszulesen. Passive Auslesung, also das heißt, du hast das zertifizierte Passlesegerät und der Pass liegt oben drauf und du stehst in einer Entfernung von so 20 bis 30 Metern mit der richtigen Antenne und kannst halt den Kommunikationsvorgang zwischen den beiden Sachen auslesen. Und aktiv, also das heißt, wenn du selber den Laser irgendwie stellst, dann geht das irgendwie so auf einen knappen Meter. Das heißt, du kannst halt irgendwie in der U-Bahn, wenn du einmal durchläufst, kannst du auf jeden Fall irgendwie alle Pässe auslesen. Wenn du die maschinenlesbare Zone hast, also die zwei Zeilen unter dem Passbild, da ist die Pass-ID zum Beispiel drin, und die Pass-ID dient als Leseschlüssel um auf die Daten zugreifen zu können, was halt ein bisschen sinnlos ist, weil halt ein aufgedruckter Leseschlüssel irgendwie ist halt ziemlich doof, vor allem wenn man irgendwie weiß, dass man in vielen Hotels einfach seinen Ausweis abgibt und die den scannen, was übrigens nach dem Ausweisgesetz nicht zulässig ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal in ein Hotel geht und die irgendwie euren Ausweis kopieren wollen, könnt ihr irgendwie sagen, irgendwie nee, ist nicht, irgendwie steht im Ausweisgesetz, und dann sind sie eigentlich verpflichtet, irgendwie, also sie dürfen das einfach nicht tun. Was kann man dagegen tun, gegen dieses irgendwie unberechtigte Auslesen? Der einfachste Fall ist halt irgendwie, man nimmt sich einfach ein Stück Alufolie, legt die irgendwie in den Pass rein, also man muss sie nicht mal komplett einwickeln, sondern einfach irgendwie in ein Blatt von dem Ausweis, zwischen zwei Blätter von dem Pass einfach irgendwie eine Alufolie reinlegen. Das schirmt halt den Chip selber oder die Antenne von dem Chip halt so gut ab, dass halt das Lesegerät nicht mehr genug Energie zu dem Chip zuführen kann und somit irgendwie halt Fremdauslesen nicht mehr möglich ist. Gibt auch irgendwie eher, also fancier Hüllen für Pässe und Personalausweise. Der Fürbot vertreibt das zum Beispiel. Die sehen dann halt irgendwie, also eigentlich auch nur außenrum mit Aluminiumfolie beschichtetes Plastik. Und da kann man seinen Pass dann reinstecken, kann man weiterhin benutzen und hat auf jeden Fall irgendwie an den Flughäfen, also was ich schon Spaß hatte mit dieser Hülle, wenn irgendwie die ganzen Beamten dann irgendwie fragen, warum ich das denn tue, und irgendwie, weil ich nicht will, dass ihr das irgendwie auslesen könnt. Und dann, also ich musste sogar schon einmal die Hülle komplett abmachen, und sie haben die Hülle durchs Röntgengerät geschoben, total sinnloserweise. Also das ist, also auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, um dieses Auslesen zu verhindern. Invasivere Möglichkeit ist die Mikrowelle, was ich nicht unbedingt empfehlen kann. Da gibt es irgendwie diverse Videos und Fotos von Leuten, die irgendwie das versucht haben. Und hier auf der rechten Seite seht ihr mal die Auswirkungen von so Mikrowellenstrahlung auf RFID-Chips. Wenn man die halt irgendwie für wenige Sekunden drin lässt, brennt halt der Chip komplett durch. Also da gibt es halt wirklich, wie gesagt, so Videos, wo dann halt so Stichflammen aus dem Pass rauskommen. Und in dem Fall bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der Reisepass noch gültig ist. Gültig ist der prinzipiell, also sagt auch das Personalausweis und Passgesetz, er ist gültig, auch wenn der Chip selber nicht mehr funktioniert. Das heißt, man muss halt einfach irgendwie andere Möglichkeiten finden, den Chip kaputt zu machen, ohne dass man halt Spuren hinterlässt. Und da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Das Einfachste ist wieder irgendwie, du nimmst dir einen Hammer, irgendwie haust ein paar Mal kräftig rauf oder irgendwie mit einer kleinen Nadel entweder den Chip anstechen oder die Antenne irgendwie einmal durchpieksen, sodass man es irgendwie nicht sieht. Oder da gibt es, also was man noch machen kann, wenn man so ein bisschen basteln will vielleicht, den RFID-Zapper bauen, gibt es irgendwie auch diverse Anleitungen im Internet. Hier in dem Fall ist es einfach eine Einwegkamera, wo man irgendwie das Blitzlicht rausnimmt und anstelle des Blitzlichts einfach ein paar Drahtwindungen irgendwie macht. Und was der Zapper dann tut, ist, der nimmt die Energie, die normalerweise den Blitz steuern würde, also halt so richtig Hochenergie, und leitet die praktisch in so eine kleine Spule um, und die Spule legt man, oder die Kamera legt man praktisch einfach auf den Ausweis oder auf den Pass rauf, irgendwie drückt darauf, und dann wird halt die Energie aus dem Fotoapparat irgendwie in die Spule von dem Ausweis oder vom Pass induziert und grillt praktisch den Chip komplett, also ohne Spuren zu hinterlassen. Wer keine Lust hat, rumzubasteln, der kann sich eine Induktionsherdplatte suchen. Das haben wir irgendwie erst vor ein paar Monaten irgendwie rausgefunden, dass das irgendwie auch ziemlich gut funktioniert. Und zwar der...
Fällisch? Halt dann tiefer.
Allein der Einschaltstrom... Alles klar. Also was jetzt hier zu sehen ist, ist irgendwie ein Telefon mit NFC-Reader, und der hat gerade die Karte gelesen. Jetzt legen wir die irgendwie auf diesen Induktionsherd, schalten an, und normalerweise geht der nicht an, weil wenn kein Topf drauf steht, aber er hat halt so Signal, also so kurze Induktionsstöße, die halt testen, ob ein Top draufsteht, und diese Stöße reichen schon aus, um halt irgendwie den Chip kaputt zu machen. Das heißt, das ist wirklich sehr einfach, kann jeder zu Hause machen oder zu den Eltern nach Hause gehen, die irgendwie einen Induktionsherd haben, irgendwie das einfach kurz drauflegen, anschalten, und dann hat man schon mal zumindest diese RFID-Chips in den Ausweisen oder wo auch immer. Also es funktioniert natürlich irgendwie auch bei so Etiketten in Supermärkten oder wo auch immer, kann man damit relativ einfach kaputt machen. Der nächste große Punkt, also halt auch wieder von so abgeleitet vom elektronischen Reisepass, da hat man ja tatsächlich noch die Pflicht, ein Fingerabdruckbild abzugeben. Also wer auch immer in den letzten 10, 12, 13 Jahren, 2005 haben sie den eingeführt, sich einen Pass beantragt hat, muss da halt irgendwie da hingehen und die Fingerabdrücke abgeben. Es gibt diverse Möglichkeiten, das zu verhindern. Irgendwie die Folie zeigt irgendwie die etwas schmerzhafteren und dauerhafteren Möglichkeiten, die man vielleicht nicht unbedingt machen will. Das rechte Bild sieht zwar lustig aus, hat aber tatsächlich einen relativ traurigen Hintergrund, und zwar kommt der aus Schweden, wo vor ein paar Jahren die Asylbehörden irgendwie alle Asylanten aufgefordert haben, irgendwie doch mal in den Asylstellen vorbeizukommen und ihre Fingerabdrücke abzugeben. Und da gab es eine relativ große Anzahl an Leuten, die halt aus Angst davor ihre Finger auf die Herdplatte gelegt haben, also halt so wirklich so dauerhaft die Fingerabdrücke weggemacht. Und das muss, glaube ich, unglaublich wehtun. Also was ich mal versucht habe, ist es wirklich mit Schmögelpapier runter zu schmögeln. Und es ist halt so, als es angefangen hat zu bluten, hat halt der Fingerabdrucksensor halt immer noch meinen Fingerabdruck erkannt. Das heißt, sie müssen halt wirklich so richtig doll lange irgendwie auf diese Herdplatte gelangt haben. Das war, glaube ich, echt nicht schön. Natürlich gibt es irgendwie auch weniger schmerzhaftere Methoden. Relativ einfache ist einfach, also ist halt so harte Arbeit mit Fingern oder irgendwie halt so Freizeitsport, so Klettern ist eine ganz gute Möglichkeit. Halt einfach so, wenn man relativ viel, also die Finger, die Haut an den Fingern irgendwie abrubbelt, dann fehlen die Fingerabdruckscanner. Was natürlich irgendwie auch ein relativ langwieriger Prozess ist, und wer jetzt irgendwie nicht gerade klettern gehen will, die Woche bevor sich einen Ausweis holt. Für diejenigen haben wir damals irgendwie ein paar Experimente gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass halt Sekundenkleber sich total gut eignet, um halt Fingerabdrücke temporär unbrauchbar zu machen. Und also ganz einfach, du nimmst ja irgendwie Sekundenkleber, tropfst halt irgendwie kurz auf den Finger rauf, musst halt also nicht zusammenhalten, sondern so ein bisschen verreiben gleichzeitig. Und zur Sicherheit vielleicht das Ganze zweimal machen, und dann sieht das, also das Ergebnis halt irgendwie wie auf der rechten Seite aus. Also irgendwie oben in der Ecke ist halt der Finger, wie er halt normalerweise vom Sensor erkannt wird, und unten ist der Finger, wie halt mit nach der Sekundenkleberbehandlung aussieht. Und ja, da kann halt die Passbehörde irgendwie auch gar nichts mit anfangen. Man muss sich halt irgendwie eine gute Story dazu ausdenken. Also wir haben es ganz zum Anfang irgendwie mal wirklich getestet. Da gab es eine Freundin von mir, die halt meinte irgendwie, sie braucht einen neuen Ausweis und einen neuen Pass und will aber ihre Fingerabdrücke nicht abgeben. Und dann haben wir es halt wirklich mal gemacht, also halt Sekundenkleber drauf gemacht. Wir haben bei ihr zu Hause irgendwie nochmal getestet, dass es auch wirklich irgendwie nichts auszulesen ist mit dem Sensor. Und dann ist sie halt zum Bürgeramt gegangen und meinte irgendwie, ja, ich hätte gerne einen Ausweis. Und dann meinten sie, naja, leg doch mal hier deine Finger auf diesen Scanner, und dann ja, ist ja gar nichts zu sehen. Dann hat die Odyssey angefangen, also sie haben irgendwie erst irgendwie den Rechner, glaube ich, neu gestartet, weil sie dachten, der Scanner funktioniert nicht, haben dann irgendwie sind an einen Nachbarrechner gegangen, irgendwie hat natürlich auch nichts gegangen. Es ging dann so weit, dass sie den Vorsteher irgendwie von dem Bürgeramt geholt haben, und der meinte irgendwie, ja, was ist denn, wasch dir mal die Hände, du hast irgendwie doch Dreck an den Händen. Hat sie sich die Hände gewaschen, das Gute an Sekundenkleber ist, der hält halt schon so einen Tag irgendwie auch mal ein bisschen Wasser und Seife aus. Und dann haben sie halt endgültig aufgegeben, haben gesagt, naja, dann ist das anscheinend irgendwie eine krankheitsbedingt oder was auch immer, und haben hier halt einen Pass ausgestellt ohne Fingerabdruck. Also es gibt die Möglichkeit, also es gibt den Haken so in der Software zu sagen, irgendwie die Person hat keine Fingerabdrücke. Man muss sich halt so ein bisschen eine gute Story ausdenken. Also sie hat dann gesagt, ja, hier, ich bin Friseuse und arbeite täglich mit Chemikalien, und irgendwie dann meine Fingerabdrücke funktionieren halt nicht. Und wenn man es irgendwie ausreichend plausibel rüberbringt, dann scheint das zu funktionieren. Also es ist kein Garant, dass sie dir welche ausstellen. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich halt irgendwie so zum Beispiel einen Gips irgendwie in die Hand gemacht haben und meinten, wie hier, ich will meinen Ausweis haben, aber irgendwie meine Hand ist gerade in Gips. Und denen wurde gesagt, dann komm halt irgendwie in 2 Wochen wieder, kriegst jetzt keinen. Ja, aber prinzipiell geht's. Eine andere Möglichkeit ist, halt nicht das Auslesen der eigenen Fingerabdrücke zu verhindern, sondern sich zum Beispiel andere Fingerabdrücke irgendwie auf die Finger zu kleben. Entweder, weil man halt irgendwie halt nicht als man selbst erkannt werden will, wenn man irgendwie Flughäfen in die USA einreist zum Beispiel, oder auch wenn man am Tatort irgendwie, also irgendwelche Sachen tut. Also tatsächlich, also die... Okay. Das ist... Was ihr schon wieder denkt. Also die Story dahinter ist tatsächlich vor einer Weile schon passiert. Da gab es einen Supermarkt irgendwie in Süddeutschland, die haben halt Fingerabdrücke zum Bezahlen eingeführt, und irgendwie, weil das damals halt noch ein recht neues Thema ist, haben wir uns gedacht, dann zeigen wir denen mal, dass das irgendwie eine dumme Idee ist, das zu machen. Und sind halt hingegangen, haben halt einen Fingerabdruck nachgemacht. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen, wie das im Detail funktioniert. Haben halt die Attrappe auf den Finger geklebt, also von einer anderen Person, und die hat dann irgendwie halt einfach praktisch im Namen der ersten Person, also auf ihren Namen irgendwie eingekauft, ohne dass das irgendwie aufgefallen wäre. Also das Charmante an der Technik, also in dem Fall Holzleim als Kleber oder als Attrappenmaterial benutzen, und ihr seht hier ganz unten schon, dass das relativ unsichtbar irgendwie auf die Finger irgendwie aufgetragen werden kann und halt viele Sensoren halt Holzleim als Haut erkennen sozusagen und damit irgendwie halt wirklich, also halt ohne großartig das Risiko einzugehen, dass es halt erkannt wird, irgendwie kann man halt irgendwie dann auf fremden Namen einkaufen. Oder was man halt versuchen könnte, ist tatsächlich, sich auch einen Pass mit falschen Fingerabdrücken zu besorgen. Da sind allerdings die juristischen Implikationen noch nicht ganz geklärt. Also es ist halt total unklar, ob es irgendwie strafrechtlich relevant ist, wenn man sich halt irgendwie fremde Fingerabdrücke auf den eigenen Finger klebt. Wir haben das mal versucht, mit einem Juristen zu erörtern, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass er nicht sagen konnte, ob es dass fremde Fingerabdrücke als Identitätsdiebstahl gelten könnten. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist, sich die Fußabdrücke auf die Finger zu kleben oder so. Also wenn es von deinem eigenen Körper kommt, hat er gesagt, da kann er sich nicht vorstellen, welcher Paragraph da oder welches Gesetz da jetzt irgendwie gegensprechen sollte, dass man das tut. Also kurz zur Technik. Also man muss halt in der ersten Runde sozusagen erstmal die Merkmale irgendwo einsammeln. Kennt man irgendwie vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Krimi-Filmen, wenn dann irgendwie nach einem Mord irgendwie die Kriminalpolizei vorbeikommt, Spurensicherung, und dann diesen Pinsel irgendwie über die Fingerabdrücke streicht. Also nehmen halt irgendwie Farbpulver und verteilen das halt ganz vorsichtig über die Fettrückstände, die halt so ein Finger an jeder glatten Oberfläche hinterlässt. Und dann wird das irgendwie einfach fotografiert, ein bisschen nachbearbeitet am Computer, und dann kann man das irgendwie einfach ausdrucken. Das ist dann hier das Bild, also die Folie. Und wenn man halt mit einem Laserdrucker das auf die Folie druckt, dann bilden die Tonerpartikel des Laserdruckers sozusagen so eine kleine Form. Also die ist halt nicht wirklich hoch, aber reicht halt irgendwie aus, um als Abformgrundlage für diesen Fingerabdruck zu gelten. Nimmt halt irgendwie Holzleim, macht halt eine ganz dünne Schicht, lässt das irgendwie kurz trocknen, und dann kann man es irgendwie auf seinen Finger aufkleben. Also auch wirklich eine Sache, die man halt irgendwie in ein paar Stunden, also halt das lange dabei ist, halt wirklich das Austrocknen des Holzleims und halt mit relativ geringem Materialaufwand irgendwie einfach machen kann. Fingerabdrücke zu finden ist relativ einfach, aber um das ein bisschen pressewirksam zu machen, haben wir irgendwie damals 2005 oder 2006, also kurz nach der Einführung praktisch, zeigen wollen, dass man auch von wirklich VIPs oder irgendwie hochgeschützten Persönlichkeiten irgendwie Fingerabdrücke klauen kann und irgendwie welche Person liegt da näher als der Innenminister, war zu diesem Zeitpunkt Wolfgang Schäuble. Und was wir gemacht haben, ist, also der war in Berlin irgendwie auf der Eröffnung der katholischen Fakultät der Humboldt-Universität. Und wie das halt so üblich ist bei so Vorträgen auf der Bühne, dann trinkt er aus dem Glas und wir sind halt irgendwie nach der Veranstaltung wie auf die Bühne gegangen, haben das Glas geklaut und haben halt genau halt mit diesen Techniken irgendwie den Fingerabdruck irgendwie nachgemacht oder halt irgendwie also den Fingerabdruck praktisch digitalisiert und dann halt auch wirklich so Fingerabdruckattrappen in unserer Vereinszeitschrift, also vom Chaos Computer Club, irgendwie halt wirklich mitgeliefert. Das heißt, irgendwie jeder, der diese Zeitschrift gekriegt hat, hat irgendwie auch gleichzeitig einen Schäuble-Fingerabdruck dabei gehabt, den er halt irgendwie benutzen konnte. Und tatsächlich ging das relativ groß in der Presse rum. Irgendwie hat es irgendwie sogar in die Bild-Zeitung geschafft. die Reaktion von Schäuble im Anschluss war: Ja, ist mir doch egal, irgendwie die Hacker können ruhig meine Fingerabdrücke haben. Also zumindest sein offizielles Statement war das, aber ich habe aus internen Kreisen später erfahren, dass er wohl irgendwie ziemlich getobt hat und irgendwer Schäuble schon mal irgendwie erlebt hat, wenn er irgendwie nicht so gut drauf war. Das ist halt wirklich ein Choleriker und wie zu der Situation möchte ich irgendwie nicht in dem Raum gewesen sein. Das war, glaube ich, nicht angenehm. Jetzt schon. Dann halt ein bisschen schneller. Das Ganze geht irgendwie auch, also nicht nur an glatten Flächen, sondern auch in Papier kann man Fingerabdrücke abnehmen. Das heißt, falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, irgendwie Erpresserbriefe schreiben zu wollen, zieht euch auf jeden Fall irgendwie Handschuhe an. Und wenn ihr so Einweghandschuhe, Latexhandschuhe benutzt, die auf jeden Fall dann auch sauber entsorgen, weil halt irgendwie an der Innenseite von diesen Latexhandschuhen irgendwie auch wunderbar die Fingerabdrücke hinterlassen werden. Da gab es also gerade in der Sprayer-Szene so einige Leute, die damit überführt wurden. Nicht nur Schäuble war ein Opfer von uns, sondern irgendwie auch die damalige Bundesverteidigungsministerin, Frau von der Leyen. Und hier auch mal noch eine andere Möglichkeit. Also man muss halt nicht mal wirklich in die Nähe der Person kommen, um halt ein Glas zu klauen, sondern in dem Fall haben wir gezeigt, dass es auch reicht, aus einer gewissen Entfernung ein Foto zu machen von dem Finger. Und aus dem Foto kann man dann auch die Fingerabdrücke extrahieren, um halt Attrappen zu bauen. In dem Fall war das auf der Bundespressekonferenz, also wir haben halt einen Fotografen gefragt, irgendwie, ihr macht doch nicht mal immer nur Fotos von den Gesichtern von diesen Politikern, sondern irgendwie zielt doch mal auf die Finger. Und das war in dem Fall halt so eine Standard, etwas bessere also Kamera von so einem Profifotografen und tatsächlich so aus 6 Meter Entfernung ein noch brauchbares Bild aufgenommen. Also irgendwie halt so hier die ersten 2, 3 Reihen. Wenn ich hier eine Kamera dabei hätte, die irgendwie halt winken würde, könnte man eure Fingerabdrücke ablichten und damit eine Attrappe bauen. Das Ganze funktioniert auch mit Iris-Erkennung. Da skippe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen. Das Video nehmen wir noch mit, das Video ist lustig. Also hier ist jetzt so eine Iris-Erkennung. Wir haben halt ein Foto gemacht. Identification completed. Und das ausgedruckt. Und halten so praktisch das Foto vor den Scanner. Und das ist halt irgendwie kein Billigscanner, das sind halt wirklich so Scanner, die an Banken irgendwie Zugangsberechtigung machen. Und halt, wie gesagt, einfach ausdrucken davor halten. Und es ist halt irgendwie so einfach, dass es tatsächlich funktioniert. Sieht natürlich ein bisschen blöd aus, wenn man das irgendwie beim Grenzübertritt macht. Also man hat irgendwie das Papier und hält das irgendwie so vor die Kamera. Deswegen alternativ Kontaktlinsen. Gibt halt Möglichkeiten, Kontaktlinsen auch zu bedrucken. Und wenn man die halt mit dem richtigen Irismuster bedruckt, kommt man irgendwie halt auch an Grenzen durch. Also zum Beispiel am Fraport, also am Frankfurter Flughafen, ist das irgendwie so, dass die Vielfliegerprogramme, die halt dann ohne weitere Checks einfach irgendwie nur ihre Iris in das Gerät halten und einfach durchkommen. Das heißt, wenn sich da mal irgendwie jemand einlernt mit so einer Kontaktlinse, die man irgendwie für 10 Euro, gibt es halt so Kontaktlinsen mit künstlichem Irismuster, der lernt sich damit ein, verteilt die oder irgendwie andere Leute kaufen sich die gleiche Kontaktlinse, nehmen die rein und also das zeigt schon mal, wie schwach oder wie einfach so Sicherheitsmechanismen irgendwie auch zu überwinden sind. So, jetzt kommen wir zu dem tatsächlich lustigen Video. Ich lasse euch mal...
Das ist Spaß. Der Starbuck. Der Starbuck ist Biometrie-Hacker und der möchte gerne den Iris-Sensor vom neuen Samsung Galaxy S8 begehen. Wie könnte er das nur machen? Naja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich 2 Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, guck. Da haben wir ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit dem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der Ausdruck. Und jetzt geht der Starbuck damit ins Labor. Da ist der Starbuck auch schon in seinem Labor und der hat einen Samsung Galaxy S8. Jetzt muss er dem erstmal beibringen, seine eigene Iris zu erkennen. Und das tut das auch super. So, nochmal ausprobieren. Handy gelockt. Zack. Er kennt seine Augen. Alles gut. Jetzt nimmt der Starbuck sich eine Kontaktlinse. Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy. Und der Starbuck hält seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.
Ja, so. Dankeschön.
Ja.
Ja. Also zeigt halt irgendwie auch, dass es auch bei modernen Geräten, also es ist tatsächlich irgendwie letztes Jahr erst passiert, also auch bei modernen Geräten auch immer die Möglichkeit gibt, die Systeme zu überwinden. Eine andere Sache, also nochmal jetzt ein bisschen so zum Überwachungsstaat und irgendwie halt die Möglichkeiten, da was gegen zu machen. DNA-Analyse ist ja irgendwie ein ganz großes Thema, also halt gerade so bei Schwerverbrechen. Da kommt halt dann auch wieder die Spurensicherung, nimmt halt irgendwie, keine Ahnung, von Blutspuren oder was sie auch immer am Tatort finden, ein paar Abstriche und irgendwie vermehren die Zellen und extrahieren daraus die DNA und die wird dann halt mit DNA-Datenbanken abgeglichen, beziehungsweise mit großen Sample-Line, die halt irgendwie wirklich in Personengruppen in gewissen Bereichen irgendwie einfach auffordern, dazu ihre DNA zu geben. Auch hier wieder gut zu wissen, das ist freiwillig, das heißt, man muss das nicht tun und sollte das auch nicht tun. Das heißt, wenn die zu dir kommen, sagst du einfach irgendwie, nee, muss ich nicht machen, geht mal weg. Falls ihr auch mal wieder auf die Idee kommen solltet, irgendwas Illegales zu tun und dabei Gefahr lauft, eure DNA-Spuren zu hinterlassen, es reicht in der Regel nicht aus, zu verhindern, dass die eigene DNA am Tatort liegen bleibt, weil das ist nahezu unmöglich. Also selbst wenn man irgendwie so in dem Komplett-Outfit, wie der Herr da im Hintergrund irgendwie arbeitet, besteht durchaus die Gefahr, dass man irgendwie halt DNA-Proben verliert. Aber es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, die Erkennung trotzdem zu verhindern, und zwar DNA-Proben von anderen Personen zu hinterlassen, und zwar halt irgendwie nicht nur von einer, sondern irgendwie von Hunderten. Und dann kann man der Spurensicherung viel Spaß wünschen bei der Analyse. Und tatsächlich, ich habe nochmal versucht, das rauszufinden, ich habe es leider nicht mehr gefunden, den Link. Also es gibt im Internet Seiten, wo man halt so DNA-Sample-Proben in kleinen Reagenzgläsern irgendwie bestellen kann. Und die schüttet man dann irgendwie großflächig am Tatort oder wo auch immer aus und irgendwie ist dann relativ sicher. Ja, jetzt noch so ein paar abschließende Slides, um halt tatsächlich mal auf Überwachung oder Verhinderung von Überwachung zu kommen. Festplattenverschlüsselung, also es gibt ja genug Fälle oder beziehungsweise heutzutage eigentlich in jeder großen irgendwie Hausdurchsuchung oder Wohnungsdurchsuchung, wo halt irgendwie sämtliche elektronischen Geräte irgendwie mitgenommen werden, vom Handy über Festplatten, einfach alles. Von daher an euch die Aufforderung, verschlüsselt eure Daten. Das ist tatsächlich irgendwie nicht mehr schwer, irgendwie viele Computer, viele Telefone machen das inzwischen irgendwie automatisch. Aber das ist tatsächlich ein wirklich wichtiger Punkt, irgendwie, weil die Gefahr, die Wohnung durchsucht zu bekommen, ist tatsächlich relativ groß. Also es passiert dann irgendwie sehr schnell. Und dann will man irgendwie nicht, dass die Beamten irgendwie in euren Daten rumschnüffeln und irgendwie halt nicht nur private Sachen finden, sondern tatsächlich irgendwie vielleicht auch noch irgendwelches belastendes Material. Von daher immer verschlüsseln und dann irgendwie auch so Rechner runterfahren, wenn man sie nicht benutzt. Das ist irgendwie wichtig. Hilft im Zweifelsfall nicht gegen den Bundestrojaner, der ja jetzt, glaube ich, wieder aktuell, in Hessen ist er dafür gerade wieder eingesetzt, in Bayern, glaube ich, auch, nach den irgendwie neuen Polizeigesetzen. Der Bundestrojaner damals wurde durch Mitarbeit vom CCC, also vom Chaos Computer Club, irgendwie verhindert. Also es gab ja die Anhörung vom Bundesverfassungsgericht und wo wir gezeigt haben, dass dieser Bundestrojaner selber halt nicht nur für die Behörden als Fahndungsmittel genutzt werden kann, sondern irgendwie auch von sämtlichen Kriminellen, beziehungsweise auch einfach zeigen konnten, dass halt der Bundestrojaner selber Möglichkeiten bietet, Spuren auf dem Rechner zu hinterlassen auch und damit irgendwie als Beweismittel eigentlich irgendwie sinnlos ist. Das lassen wir weg. IMSI-Catcher, wahrscheinlich auch irgendwie einigen Leuten bekannt, es sind so kleine Geräte, die Funkzellen, also halt Telekom-Funkzellen, also wie zum Beispiel der große Mast da hinten einfach emulieren. Das heißt, es gibt dann irgendwie so kleine handliche Koffer, die man irgendwie in der Nähe von Personen aufstellt, die zu überwachen sind, die sagen irgendwie, hier, ich habe ein starkes Signal, ich bin deine Zelle, buch dich mal mit deinem Telefon bei mir ein und reichen dann praktisch die Anfragen, die du oder die Telefonate, die du eigentlich an die Zelle oder an den Tower stellen willst, werden halt irgendwie umgeroutet über diesen IMSI-Catcher und dann weitergeleitet und somit können halt die Behörden irgendwie halt sämtliche Telefongespräche mithören, auch wenn die Sprachkommunikation normalerweise verschlüsselt sein sollte. Was kann man dagegen tun? Es gibt den sogenannten IMSI-Catcher-Catcher, der halt einfach guckt, der eine Map hat von Städten und sagt irgendwie, an dem Standort müsstest du dich in diese Zelle einbuchen, also mit dieser ID. Wenn das nicht passiert, dann ist da irgendwas fishy, also gerade so mit irgendwie, hier ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie immer diese, also bei mir zu Hause immer die ganze Zeit diese Zell-ID zu sehen und jetzt ist plötzlich irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie für die nächsten halbe Stunde plötzlich eine andere ID da, das ist natürlich auffällig. Gibt es Apps für Android auf jeden Fall, die dir dann sagen, irgendwie, ja, pass mal auf, ich glaube, da ist gerade irgendwie was Komisches passiert. Noch ein bisschen kritischer vielleicht, wenn man irgendwie auf Demos geht. Gerade da ist ja die Gefahr auch, dass die Demo, also die Daten dann irgendwie auch gegen dich verwendet werden. Irgendwie in Dresden vor ein paar Jahren bei der großen Anti-Nazi-Demo war es ein Fall, wo sie halt millionenfach oder hunderttausendfach wirklich Mobiltelefondaten abgegriffen haben und dann halt die auch versucht haben zu verwenden, um halt Straftäter zu überführen. Deswegen gibt es irgendwie eine ziemlich lustige oder eine ziemlich gute Idee des sogenannten Demo-Phones. Das heißt, es sind einfach irgendwie Sammelstellen in linken Projekten oder wo auch immer, wo halt Leute alte Telefone, die sie nicht mehr benutzen wollen oder die sie irgendwo billig auf eBay gekauft haben, irgendwie einfach abgeben können. Und dann von der Demo kommen halt irgendwie die Leute, nehmen sich halt irgendwie einfach ein einfaches Telefon raus, benutzen nicht ihre eigene SIM-Karte, ganz wichtig, sondern irgendwie eine Prepaid-Karte, die halt irgendwie auf keinen Namen gebucht ist, kriegt man irgendwie auch auf Flohmärkten immer noch, obwohl man eigentlich, wenn man neu beantragen will, tatsächlich da seinen Namen abgeben müsste und steckt dann irgendwie halt die SIM-Karte rein und ist zumindest irgendwie auf dieser Demo schon mal nicht mit dem eigenen Profil verknüpft. Noch eine andere Sache, die stille SMS, das sind so Sachen, also Behörden waren zumindest irgendwie zu der Zeit der stillen SMS nicht berechtigt, Telefone zu orten. Sie durften aber die Provider-Logs anfragen und in diesen Provider-Logs waren dann die Cell-IDs drin. Aber natürlich nur, wenn sich dieses Telefon in die Zelle eingebucht hat und auch eine aktive Kommunikation mit der Zelle betrieben hat. Was die Behörden dann getan haben, ist, sie haben sogenannte stille SMS versendet. Das heißt, sie haben selbst initiiert, dass dieses Telefon mit der Zelle halt kommuniziert. Und sind dann zum Provider gegangen und haben gesagt, hier, gib mal die Logs und haben dann irgendwie gesehen, zu welcher Zeit die Person an welchem Ort war. Das ist aufgeflogen, weil so ein paar Provider irgendwie mit ihrem Billing Probleme hatten und dann die stillen SMS plötzlich irgendwie als Zusatzdienst auf den Rechnungen von den betroffenen Personen aufgetaucht sind. Beziehungsweise es gibt irgendwie auch einige Telefone, die diese stillen SMS dann tatsächlich angezeigt haben. Das heißt, wenn ihr sowas irgendwie findet, also es ist wahrscheinlich irgendwie heutzutage nicht mehr üblich, aber das ist auf jeden Fall irgendwie auch ein auffälliger Punkt. GPS-Tracker, natürlich irgendwie auch ganz weit verbreitet als Fahndungsmittel. Also zu uns, also in den Clubs sind auch mehrere Leute schon gekommen, die dann plötzlich irgendwie meinten, ja, sie hätten unter ihrem Auto irgendwie so einen komischen kleinen schwarzen Kasten gefunden. Was ganz lustig ist, ist, wenn man ihn aufschraubt, ist ja ein GPS-Modul drin und ein GSM-Modul, also das heißt irgendwie die GPS-Daten werden per Telefon weiter übermittelt. Wenn man die SIM-Karte rausnimmt irgendwie und die Nummer also ausliest, wohin sie die Daten übertragen, kann man da zum Beispiel mal anrufen und irgendwie mal fragen, ey, wer ist denn da, was tut ihr denn überhaupt und was soll denn das? Da gab es, gab es nicht, keine lustigen Fälle, Vorfälle. Wer Autofahrer von euch ist, hat vielleicht irgendwie auf Autobahnen schon mal so diese Mautbrücken gesehen. Seit kurzem ist das irgendwie auch auf fast alle Landstraßen ausgeweitet worden. Hier unten ist die Karte mal irgendwie auf der linken Seite die Maut früher, also bevor es auf Landstraßen übernommen wurde, jetzt irgendwie mit den Landstraßen. Das heißt, irgendwie es gibt so im Schnitt alle 50 Kilometer irgendwie so eine Überwachungskamera, die halt irgendwie euer Kennzeichen irgendwie aufnimmt und im Zweifelsfall irgendwie eine zentrale Stelle übermittelt. Das heißt, wenn man irgendwie nicht erkannt durch Deutschland fahren will mit dem Auto, muss man sich halt überlegen, irgendwie, was man dagegen tun kann. Einfache Fälle sind sowas wie Farbausrutscher. Uns ist da einmal aus dem Fenster gefallen, als wir dran vorbeigefahren sind. Über die Kamera selber ist natürlich irgendwie sehr effektiv, um halt dieses System prinzipiell zu stören. Oder halt über die eigenen Nummernschilder. Ist allerdings relativ auffällig und so alle möglichen Sachen, die ich gefunden habe, wie sowas wie, gibt ja mal so die Story, man nimmt irgendwie Haarlack und sprayt es über das Nummernschild, das funktioniert angeblich alles nicht. Und auch so aus einem B in ein P zum Beispiel zu machen, da kann man sich noch so viel Mühe geben, irgendwie das P sieht einfach anders aus als das B, also selbst wenn man da noch so einen Haken unten ran macht, fällt die Manipulation auf und im Zweifelsfall ist das dann Urkundenfälschung und das wird auf jeden Fall relativ unangenehm geahndet. Eine sehr lustige Fall für die Nerds unter euch ist das Bild ganz unten rechts. Kann man, glaube ich, nicht lesen, was da steht. Das beinhaltet unter anderem Drop Table, was so ein Begriff ist für Datenbanken. Irgendwie schmeißt man die Datenbank weg. In dem Fall, wenn das Auto jetzt irgendwie durch eine Mautbrücke fährt und die Mautbrücke zufälligerweise MySQL benutzt und dieses MySQL irgendwie nicht Droptable irgendwie in der Zeichenerkennung irgendwie droppt vorher, dann ist danach die Datenbank weg. So, dann komme ich jetzt zum Schluss. So, das Letzte noch, einfach weil es viele Leute noch nicht wissen, ist, dass Laserprinter eine ID haben und Laserprinter beim Printen auch diese ID ausdrucken, unbemerkt, also es sind so kleine gelbe Punkte auf dem linken Bild, irgendwie mal ein Original kann man relativ schwer erkennen, aber wann auch immer ihr mit Laserdruckern irgendwelche Sachen ausdruckt, also hier zum Beispiel wieder Erpresserbrief oder Bekennerschreiben so als Beispiel, wird die ID mit draufgeschrieben und irgendwie es gibt Datenbanken bei der Polizei, welcher Supermarkt welche IDs verkauft hat oder in welcher Copyshop welche Kopierer mit welchen IDs irgendwie besitzt. Das heißt, da kann man auch relativ einfach identifiziert werden oder zumindest eingegrenzt werden, in welchem Bereich man entweder den Drucker gekauft hat oder irgendwie man dieses Schreiben kopiert hat. Das finde ich noch relativ wichtig, weil wie gesagt, viele Leute wissen es einfach nicht. Wenn ihr sowas tut, entweder so analoge irgendwie Papierverfertigungsmöglichkeiten nutzen oder halt so alte Schwarz-Weiß-Drucker, Tintenstrahler, die machen es in der Regel noch nicht. Das ist alles zu meinem Vortrag. Wenn es noch Fragen gibt, dann haben wir, glaube ich, noch 2 Minuten.
Kurz. Ja, danke. Ich gehe dann gleich mit dem Mikrofon rum. Dank Starbuck, ich habe immer eine Matte mitgebracht. Wer hat denn Fragen? Dann komme ich mal rüber zu euch. Komme ich da direkt mal hier.
Eine Frage zu den Demo-Handys. Ja. Wie ist das, wenn ich jetzt eine personalisierte SIM-Card von jemand anders habe oder quasi man mit einer großen Gruppe die personalisierten SIM-Karten tauscht? Wie ist da die rechtliche Lage?
Das darfst du natürlich tun, aber nutzt dir halt nicht viel. Also dir in dem speziellen Fall vielleicht schon, aber dann irgendwie, wenn du Straftaten begehst mit einem Telefon in der Tasche von einem Freund von dir, dann ist halt er dran, was halt irgendwie halt einfach keine gute Idee ist. Das heißt, du solltest halt wirklich Karten, also du kannst sie schon selber benutzen, aber dann auch wirklich nur zu Demo-Zwecken in dieses Telefon einlegen und danach nicht benutzen. Also auch nicht mal, ich stecke diese Karte mal kurz in mein eigenes Telefon, weil sobald du die Karte einmal in deinem eigenen Telefon benutzt, kann man es halt irgendwie wieder auf deine Person zurückführen. Und irgendwie auch so Sachen wie das Demo-Telefon, dein eigenes Telefon im angeschalteten Zustand durch die Gegend zu spazieren zu führen, ist irgendwie auch doof, weil dann macht man über Bewegungsprofile, sieht man auch, dein Telefon hat sich jetzt über 10 Minuten identisch mit dem Demo-Telefon bewegt, was halt auf jeden Fall auch wieder automatisch Rückschlüsse auf dich selber zulässt. Also wirklich, schaltet das Telefon aus, kauft euch auf dem Flohmarkt eine Prepaid-Karte, steckt es wirklich nur zur Demo, auf der Demo irgendwie ins Telefon rein und schaltet es auch nach der Demo wieder aus und tauscht danach irgendwie das Telefon irgendwie einfach irgendwie, schickt es in eine andere Stadt und lasst es da benutzen, irgendwie einfach auch, um die Behörden auch ein bisschen zu verwirren.
So, Zeit für eine Frage haben wir noch. Wer will? Will noch wer?
Da ganz hinten.
Wo ganz hinten?
Ganz hinten.
Ah,
muss man ein bisschen laufen.
Komm, ich laufe hier.
Lauf, Forrest.
Nimm einfach in die Hand. Gibt es in Berlin auch so eine Station, wo man sich so ein Demo-Handy ausleihen kann?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ist mir nicht bekannt. Also wir haben vor dem G20 haben wir das irgendwie ein bisschen weitverbreiteter gemacht. Da haben wir irgendwie einfach so in unserem Club oder irgendwie so in linken Projekten irgendwie einfach Kisten aufgestellt, wo halt irgendwie Leute ihre alten Telefone abgeben können. Aber tatsächlich wüsste ich nicht, dass es irgendwie so eine Festinstallation gibt. Aber es ist natürlich eigentlich eine ziemlich gute Idee, das mal irgendwie einzurichten. Definitiv ja.
Einen schnellen können wir noch nachschießen. Haben wir noch wen? Da.
Was empfiehlst du, um dich im Internet vor der Überwachung zu schützen?
Das war die Slide, die ich übersprungen habe. Zuerst mal Anonymisierungsdienste natürlich, also sowas wie Tor oder VPN-Dienste. Da gibt es in Schweden zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich der Name wieder nicht ein, dieser schwedische VPN-Provider.
Los, sag es.
Sucht einfach mal nach irgendwie schwedischer VPN-Provider und Anonymisierung, da findet ihr den auf jeden Fall. Kostet nicht viel Geld, irgendwie ihr kriegt halt eine IP, die halt in Schweden rauskommt, wo halt auch wirklich nicht nachgewiesen werden kann. Wie? Ja, genau, iPredator. Danke. Ich kenne die Leute auch, die das betreiben, das heißt, die sind auch seriös und irgendwie da ist auch sicher, dass halt Daten... Dass auch wirklich die Daten, also wenn die Bullen da einreiten, dann sagen die einfach, geht mal weg, wir haben eh keine Logdaten und irgendwie außerdem, irgendwie fickt euch. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. So Tor gibt es natürlich auch, wobei man halt dazu sagen muss, Tor-Netzwerk ist halt schon so ein bisschen shady, weil halt viel Finanzierung irgendwie auch aus der NSA zum Beispiel kommt. Inzwischen bekannt ist, dass Geheimdienste auch relativ viele Exit-Nodes betreiben, und das Tor-Netzwerk selber einfach das Problem hat, wenn du halt einen gewissen Prozentsatz an Exit-Nodes betreibst, kannst du auch relativ gut auf tatsächlich den Ursprung der Pakete irgendwie zurückschließen. Aber prinzipiell ist es natürlich besser, als gar nichts zu benutzen. Also wenn ihr brauchst, nehmt auf jeden Fall ein VPN, verschlüsselt eure Festplatte, löscht eure Browser-History bei Gelegenheit mal. Und freie, offene WLANs benutzen hilft natürlich auch immer. Und dann natürlich gucken, ob dann Überwachungskameras in der Nähe sind. Das greift alles ein bisschen ineinander über.
Jo. Starbuck, vielen Dank. Das hier ist dein Applaus.
Danke. Dankeschön.